SRF 1. Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Eine neue Coronavirus-Variante aus Südafrika beunruhigt. Wir ordnen ein. Der Machtkampf um Ministerposten bei den deutschen Grünen, die Realos, setzen sich gegen die Fundis durch.
Das muss schon ziemlich zur Sache gegangen sein.
Über die Sache befragen wir die deutsche Politologin Ursula Münch. Die Schweizer Wirtschaft braucht eine Revitalisierungskur. Wie diese aussehen soll, darüber reden wir mit den drei Präsidenten der grossen Wirtschaftsverbände im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Diese Nachricht lässt aufhorchen. In Südafrika ist eine mutierte Variante des Coronavirus aufgetaucht, die der Wissenschaft Sorgen macht. Ich habe Thomas Häusler von unserer Wissenschaftsredaktion gefragt, was man über diese neue Virusvariante weiß.
Also diese Variante namens B.1.1.5.29 hat eine ungewöhnlich große Kombination von Mutationen. Und zwar im Spike, also dem Protein, mit dem das Virus an die Körperzellen andockt, da sind es allein 32. Und die meisten dieser Mutationen kennt man aus anderen Virenvarianten, aber eben nicht in dieser Massierung. Manche der Mutationen bringen die Wissenschaftler mit einer höheren Ansteckungsfähigkeit in Verbindung, andere mit der Fähigkeit, dass das Virus die Immunantwort unterlaufen kann.
Und wie ansteckend ist der neue südafrikanische Typ?
Die Befürchtung ist, dass er deutlich ansteckender sein könnte als die Delta-Variante, aber man muss ganz klar sagen, das wissen wir momentan nicht. In Südafrika sind die Fallzahlen in den letzten Tagen steil angestiegen, nachdem sie vorher tief waren. Und fast alle der Fälle, die man nun analysiert, scheinen von der neuen Variante verursacht zu sein. Das ist Grund zur Sorge. In dieser Situation könnte die rasche Zunahme aber auch darauf zurückzuführen sein, dass es ein paar große Spreader-Events mit dieser neuen Variante gegeben hat und dass sie sich in einer Umgebung mit vielen Delta-Fällen nicht gegen Delta durchsetzen könnte. Ähnliches hat man mit anderen Varianten gesehen. Man muss hier also wirklich sehr vorsichtig interpretieren.
Wirken die bekannten Impfstoffe gegen die neue Variante?
Also aufgrund der Mutationen sieht es so aus, als ob der Impfschutz gegen die neue Variante geringer ausfallen könnte. Ob das tatsächlich so ist, müssen Experimente zeigen. Erste Ergebnisse könnten in ein paar Tagen oder Wochen vorliegen. Aber auch dann werden Fragen offen bleiben. Letztlich muss man erst in der realen Situation schauen, ob Geimpfte und auch Genesene leichter angesteckt werden. Möglich ist das, man weiß es aber noch nicht.
Und weiß man schon, wie die Krankheitsverläufe mit diesem neuen Coronavirus-Typ sind?
Also dazu ist mir vorderhand nichts bekannt. Vermutlich gibt es dazu noch keine Daten. Südafrika hat eine sehr gute Virenüberwachung und die Forscherinnen und Forscher haben dort das Virus sehr früh entdeckt. Das Land hat auch ein junges Durchschnittsalter. Das heisst, es gibt wahrscheinlich noch gar nicht so viele Fälle von schwerer Krankheit mit dieser neuen Variante.
Noch sind in Südafrika und drei anderen Ländern erst ganz wenige Fälle dieser neuen Variante registriert worden. Heißt das, dass man die Ausbreitung noch aufhalten könnte?
Wenn die Variante tatsächlich deutlich ansteckender ist als Delta, dann bezweifle ich das. Aber man kann sicher Zeit gewinnen und die Ausbreitung verlangsamen. Dann müsse man aber sofort und wirksam eingreifen, also strenge Einreisekontrollen an den Flughäfen machen und kontrollierte Quarantäne, wie das einige Länder ja jetzt tun. Angesichts der aktuellen Lage mit den hohen Fallzahlen und der kritischen Phase mit den Boosterimpfungen in der Schweiz, die eben erst anlaufen, da wäre Zeitgewinn sicher eine gute Sache. Und man sieht an den Diskussionen unter den Experten, viele sagen, lieber jetzt rasch reagieren und dann zurückrudern, wenn es falscher Alarm gewesen sein sollte.
Thomas Häusler hat es angetönt, einige Staaten haben bereits reagiert. Konrad Muschk fasst zusammen und sagt auch, wie die Schweiz reagiert.
Einige Länder, darunter Großbritannien und Italien, haben entschieden, die Einreise aus mehreren Ländern im südlichen Afrika einzuschränken. Die EU will den Flugverkehr aus dem südlichen Afrika stoppen. Die Fluggesellschaft Swiss teilte auf Anfrage mit, im Kontakt mit den Behörden zu stehen. Flüge nach Südafrika sollen vorerst weiter durchgeführt werden. Die Schweizer Behörden haben noch keine Maßnahmen ergriffen. Das Bundesamt für Gesundheit analysiere die Situation, heißt es auf Anfrage. Die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO werde Einfluss auf das weitere Vorgehen der Schweiz haben. Die WHO will noch heute darüber beraten, wie die neue Virusvariante einzustufen sei. Israel hat einen ersten Fall der neuen Variante bestätigt, bei einer Person, die aus Malawi eingereist ist. Regierungschef Naftali Bennett erwägt, den staatlichen Notstand auszurufen. Israel wolle schnell, stark und unmittelbar handeln, sagte Bennett.
Wir bleiben bei Corona, hier die Nachrichtenübersicht von Ursula Furgler.
Die Corona-Lage in Deutschland sei so ernst wie nie, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Kontakte zwischen den Personen sollen dringend deutlich reduziert werden. 4.000 Patientinnen und Patienten lägen in Covid-Intensivbetten, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der zuständigen Forschungseinrichtung der Bundesregierung, Lothar Wieler. Die Hälfte werde invasiv beatmet. Jetzt müsse alles dafür getan werden, die vierte Welle zu brechen.
Welche Todeszahl würde uns denn überzeugen, dass Covid-19 keine leichte Erkrankung ist und uns zum Impfen motivieren? Wie viele Menschen müssen denn noch sterben?
Erstmals müssten etwa 100 Intensivpatienten in ganz Deutschland verlegt werden. Die deutsche Luftwaffe habe damit begonnen, Covid-Patientinnen und Patienten von Bayern nach Nordrhein-Westfalen zu fliegen. Die französische Regierung hat die britische Innenministerin Priti Patel von einem Treffen ausgeladen zum Thema Migration. Ihr Amtskollege Gérald Darmanin habe erklärt, sie sei nicht länger willkommen, sagte ein französischer Regierungssprecher dem Fernsehsender BFM TV. Grund sei ein offener Brief von Premierminister Boris Johnson an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das Schreiben sei von Form und Inhalt her inakzeptabel. Darin hatte Johnson Frankreich unter anderem aufgefordert, illegal über den Ärmelkanal eingereiste Menschen zurückzunehmen. Der Zwist folgte auf die bisher schlimmste Flüchtlingstragödie im Ärmelkanal mit 27 Toten. Auf den Salomoneninseln im Südpazifik hat die Regierung erneut eine nächtliche Ausgangssperre für die Hauptstadt Honiara verhängt, nach tagelangen Protesten und Ausschreitungen. Die australische Polizei habe die Kontrolle über die Brennpunkte in Honiara übernommen. Die australische Regierung hatte zuvor mehr als 100 Soldaten und Polizisten in den Inselstaat entsandt, zum Schutz wichtiger Einrichtungen. Dies auf Anfrage des Regierungschefs der Salomonen. Die Regierung steht in der Kritik, unter anderem, weil sie 2019 die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und sich stattdessen China zugewandt hat. Der Schweizer Stellenmarkt hat sich im dritten Quartal weiter erholt von den Folgen der Corona-Pandemie. Die Beschäftigung belief sich auf gut 4 Millionen Vollzeitstellen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von gut 1%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die Anzahl offener Stellen nahm um gut 40% zu im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ferienwohnungen, Campingplätze und Jugendherbergen haben von Juli bis September 7,6 Millionen Logiernächte verzeichnet. Das sind gemäß dem Bundesamt für Statistik 100.000 Übernachtungen mehr als im Vorjahresquartal. Den größten Anteil an der sogenannten Parahotellerie verbuchten die Campingplätze mit gut 3 Millionen Nächten. Die Schweizer Hotellerie und Parahotellerie zählten im dritten Jahresquartal insgesamt rund 19 Millionen Logiernächte. Das Wetter. Heute und morgen bleibt es im Norden bewölkt bei höchstens 3 Grad. Zeitweise fällt Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 1000 Metern. Im Süden ist es heute noch teilweise sonnig bei maximal 10 Grad. Morgen ist es auch im Tessin oft bewölkt und stellenweise nass bei höchstens 7 Grad.
Vielen Dank, Ursula Furgler. Diese, Ihre Radiostimme, ist unserem Publikum seit vielen Jahren vertraut. Heute hat Ursula Furgler ihren letzten Arbeitstag bei Radio SRF. Liebe Ursula, wir danken dir nicht nur für die heutigen Nachrichten herzlich, sondern für die vielen Jahre als Redaktorin bei uns im Radio. Deine markante Stimme war in den letzten 15 Jahren in den Nachrichten zu hören. Insgesamt hast du 25 Jahre bei SRF, DRS und Swiss Info gearbeitet. Damals hieß das noch Schweizer Radio International. Im Namen der Nachrichtenredaktion, des Rendezvous-Teams, des ganzen Radios, vielen Dank. Alles Gute und gute Gesundheit. Mach's gut. SRF Verkehrsinfo von 12.40 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel in beiden Richtungen wieder offen. Jedoch noch je 3 Kilometer Stau vor beiden Tunnelportalen. Nach Deutschland. Seit vorgestern ist klar, wie die Ministerien in der neuen deutschen Regierung verteilt werden. An die SPD gehen 7, die Grünen 5 und die FDP 4. Diese hat sich schon festgelegt, die SPD noch nicht. Besonders interessant ist es bei den Grünen, denn bei ihnen war klar, dass es zwischen Realos und Fundis zu einem Machtkampf kommen würde. Gesetzt waren einzig die beiden Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock. Habeck als Vizekanzler und Wirtschafts-, Klima- und Energieminister, Baerbock als Außenministerin. Überraschend ist aber, dass Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, leer ausgeht. Hofreiter der Funde verlor gegen Cem Özdemir, den Realo. Özdemir soll Landwirtschaftsminister werden. Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin an der Akademie für politische Bildung in Tutzing bei München. Ich habe sie gefragt, weshalb sich Özdemir gegen Hofreiter durchsetzen konnte.
Da gibt es mindestens 2 Gründe. Der eine Grund ist der, dass Özdemir im Grunde natürlich eine Quotenanforderung erfüllt. Özdemir hat türkischen Hintergrund, Familienhintergrund und das bisherige Personaltableau der Grünen für die neue Bundesregierung hat zwar eine Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen vorgesehen, aber das hat eben noch gefehlt. Der andere Grund ist, dass sich nun ganz offensichtlich der sogenannte Realo-Flügel dann doch, wenn auch sehr mühsam, durchgesetzt hat. Und es gibt auch noch einen dritten Grund. Man munkelt in Deutschland, aber das ist nur vom Hörensagen, dass der eigentlich ansonsten in Betracht zu ziehen, der Anton Hofreiter, dass der sich bei den Verhandlungen, den Koalitionsverhandlungen, da hat er die Arbeitsgruppe Verkehrspolitik geleitet, der scheint sich da nicht allzu große Meriten erworben zu haben.
Könnte man auch sagen, die Grünen wollen Hofreiter lieber als Fraktionschef als als Minister?
Ja, natürlich wird es wahrscheinlich jetzt so hin interpretiert werden. Aber es war tatsächlich ein knallharter Kampf zwischen dem sogenannten Realo-Flügel, also denjenigen, die sagen, beim Regieren muss man Zugeständnisse machen, man darf nicht so dogmatisch sein, und dem anderen Flügel der Grünen, dem sogenannten fundamentalistischen Flügel. Und dieser Realo-Flügel, ja, vertreten durch die bisherigen Parteivorsitzenden Habeck und Baerbock, die haben sich durchgesetzt, aber das muss schon ziemlich zur Sache gegangen sein.
Konnte man denn die Verteilung erwarten, dass sie so herauskommt? 3 Sitze an die Realos, 2 an die Fundis?
Das konnte man jetzt insgesamt dann, ja, ich meine, der 5. Sitz war halt umstritten, ist halt blöd, wenn man eine ungerade Zahl hat, und auf Twitter wird dann auch schon gespöttelt, zu blöd, dass man die Ministerämter in Deutschland nicht als Doppelspitze vergeben kann. Also da musste sich natürlich der eine durchsetzen gegen den anderen. Es gibt quasi noch so ein bisschen ein Trostpflaster, es gibt noch ein Staatssekretärinnenamt, das sich aber mit dem schönen Titel der Staatsministerin schmücken darf. Das geht an die bisherige Vizepräsidentin der Grünen, an Claudia Roth. Das ist Staatsministerin im Bundeskanzleramt, ist aber faktisch nur eine Staatssekretärinnenposten.
Definitiv ist die Beteiligung der Grünen aber erst, wenn die Basis dem Koalitionsvertrag zugestimmt hat. Da haben 125.000 Parteimitglieder den letzten Entscheid. Ihre Einschätzung, folgt die Basis der Parteispitze?
Davon gehe ich aus, dass die Basis der Parteispitze folgt. Aber ich gehe auch davon aus, dass das jetzt kein ganz, ganz gutes Ergebnis werden wird. Also das wird kein 95% Ergebnis werden, vermute ich, weil die grüne Basis eben, ja, natürlich auch sowohl einen fundamentalistischen Flügel hat, so einen Fundi-Flügel, der ein bisschen dogmatischer ist. Und denen geht der Koalitionsvertrag nicht weit genug, inhaltlich nicht weit genug. Da sagt man, warum haben wir das Verkehrsministerium einerseits an die FDP abgeben müssen. Warum haben wir kein Tempolimit? Warum heißt es zum Kohleausstieg nur idealerweise bis zum Jahr 2030? Also da ist eine gewisse Unzufriedenheit. Die werden das zum Ausdruck bringen, aber die Mehrheit wird zustimmen, weil Opposition ist Mist. Man regiert lieber.
Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Basis ihre Minister absegnet. Können diese grünen Minister dann die deutsche Regierung zu einer Klimaregierung machen, wie das Habecks Superministerium für Klima und Wirtschaft verspricht?
Also ja, natürlich, man muss es auf jeden Fall versuchen, man wird es versuchen, aber natürlich könnten das die grünen Ministerinnen und Minister nicht gegen den Rest der Bundesregierung. Und man hat sich ja auch versprochen, und der Koalitionsvertrag ist da durchaus ein Zeugnis davon, dass das ja jetzt nicht nur das Vorhaben der Grünen, des grünen Teils in der neuen Bundesregierung ist, sondern das will schon die gesamte Bundesregierung. Nur die Unklarheit oder der Streit ist im Grunde über den Weg dorthin. Also die Liberalen wollen es mit viel Eigeninitiative, Innovationskraft der Unternehmen, während eben die Grünen mehr auf die lenkende Hand des Staates setzen.
Sagt die deutsche Politologin Ursula Münch. SRF Verkehrsinfo von 12.45 Uhr. Vorsicht in der Region Bern auf der A6 Bern-Lies zwischen München-Buchse und Schüpfen in beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen verletzten Greifvogel auf der Fahrbahn. So geht's weiter bei uns. 5 Milliarden Franken sollte der neue Kampfjet F-35 in der Anschaffung kosten. Laut den Verantwortlichen beim Bund wird der Flieger nun aber doch teurer. Wie viel und warum? Ein Aufschwung, der nicht alle dunklen Wolken vertreibt. Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal gewachsen. Und die Rabattschlacht am Black Friday. Heute werden unzählige niegelnagelneue Haushaltgeräte gekauft. Warum zwar viele ihr altes Gerät lieber reparieren lassen möchten, es aber nicht so einfach ist. 36 neue Kampfjets will die Schweiz kaufen. Die alten haben in rund 10 Jahren ausgedient. Der Bundesrat hat sich im Juni für den amerikanischen F-35-Jet entschieden und erklärte damals, die Flugzeuge würden 5 Milliarden Franken kosten. Also 1 Milliarde weniger als die 6 Milliarden, die das Stimmvolk vor rund einem Jahr abgesegnet hatte. Doch nun ist klar, die Flugzeuge werden mehr kosten, nämlich über 6 Milliarden. Der Grund ist die Teuerung in den USA, wie heute hochrangige Vertreter von VBS, Arma Swiss und Finanzverwaltung erklärten. Aus dem Bundeshaus Ruth Wittwer.
5 Milliarden Franken sollen die neuen Kampfjets kosten. Die 36 Tarnkappenflieger von Lockheed Martin seien nicht nur die günstigsten, sondern auch die besten, sagte Bundesrätin Viola Amherd im letzten Juni. Dazu kommt jetzt aber noch die US-Teuerung. Denn bezahlt wird bei Lieferung, die ersten kommen Mitte 2027, die letzten 2030. In dieser Zeit verändern sich Kosten und Preise. Deshalb verteuern sich die Flieger nun auf knapp über 6 Milliarden Franken. Warum hat der Bund diese Teuerungsmilliarde nicht bereits damals kommuniziert? Marc Siegenthaler vom VBS argumentiert mit den Verträgen, die jetzt ausgehandelt wurden.
Mit der Ausarbeitung der Verträge wurde der Zahlungsplan bereinigt. Das heißt, die Zeitpunkte, wann welche Zahlungen anstehen, stehen nun definitiv fest. Und deshalb konnte man den Rest auch nachrechnen.
Zudem habe man darauf hingewiesen, dass die US-Teuerung noch dazu komme. Das Bundesamt für Rüstung Arma Swiss bestätigt, dass man den jetzigen höheren Preis mit der Teuerung im Juni bereits kannte. Auch mit Kosten von 6 Milliarden sei der Jet von Lockheed Martin weiterhin viel günstiger als die drei anderen Offerten, sagt Darko Savic vom Bundesamt für Rüstung Arma Swiss. Man habe alle 4 Offerten auf der gleichen Grundlage bewertet.
Die Kosten-Nutzen-Analyse, die enthielt die Teuerung und die Gesamtkosten entsprechend auch. Und bei den Gesamtkosten hat sich gezeigt, dass der F-35A rund 2 Milliarden günstiger ist als der zweitgünstigste Kandidat.
Im Preis inbegriffen sind unter anderem Munition, Logistik, Ausbildungssysteme und die Schweizer Inflation. Obwohl 1 Milliarde teurer als im Juni kommuniziert, liegt das Beschaffungsgeschäft immer noch im dafür vorgesehenen Finanzrahmen von 6,3 Milliarden Franken, der auch die Inflationsprognosen bis 2031 beinhaltet. Dieser Preis sei fix, betont Darko Savic heute mehrmals. Mit weiteren Kosten sei nicht zu rechnen.
Wir verfügen über verbindliche Angebote. Es wird keine Mehrkosten geben.
Ein Risiko bleibt die Währung. Schwankende Wechselkurse werden jedoch von der eidgenössischen Finanzverwaltung gedeckt. Dies geschieht erst, wenn das Geschäft vom Parlament abgesegnet ist. Mit den Betriebskosten für 30 Jahre sowie dem neuen Luftabwehrsystem kostet die Beschaffung der F-35-Kampfjets 15,5 Milliarden Franken. Für die Betriebskosten hat die USA der Schweiz einen festen Preis garantiert für die ersten 10 Jahre. Ab 2040 muss die Schweiz allfällige Mehrkosten selber übernehmen.
Rendezvous 10 vor 1. Die Schweizer Wirtschaft hat sich im dritten Quartal von Juli bis September weiter von ihrem Corona-Schock erholt. Das Bruttoinlandprodukt, das BIP, legte gegenüber dem Vorquartal um 1,7% zu. Trotz deutlichem Wachstum, alle Sorgen sind nicht vom Tisch. Lucia Theiler.
Wieder auswärts essen gehen, ins Theater oder in ein Konzert. Das haben Konsumentinnen und Konsumenten im Sommer wieder gemacht und so die Wirtschaft angekurbelt. Ronald Indegand vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
Der wichtigste Grund für das Ergebnis waren die Öffnungsschritte bis etwa Mitte Jahr. Zum Beispiel konnte das Gastgewerbe gegen Ende Frühling wieder ganz öffnen, Veranstaltungen wurden wieder möglich und dadurch steigt natürlich die Wertschöpfung in diesen Bereichen sehr stark.
In der Gastronomie sogar über 100% gegenüber dem Vorquartal. Auch die Bereiche Kunst und Unterhaltung sind sprunghaft gewachsen. Generell war der private Konsum eine Stütze. Konsumentinnen und Konsumenten haben wieder mehr Geld ausgegeben. Geld, das sie in den letzten 1,5 Jahren gespart haben, wegen vorübergehenden Schließungen.
Da sieht man jetzt einen gewissen Aufholeffekt im Verlauf dieses Jahres, also vor allem im zweiten und dritten Quartal. Und da ist auch noch nicht alle Luft draußen. Also es gibt hier noch ein gewisses Potenzial von einer weiteren Aufholung.
Das Gesamtjahr könnte darum trotz Corona ein gutes Jahr werden für die Wirtschaft, sagt Indegand.
Man kann das Jahr vielleicht als ein Jahr der Erholung mit Nachwehen bezeichnen.
Doch ganz ausgestanden sei die Krise nicht. Die Entwicklung hängt davon ab, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickeln, ob plötzlich wieder schärfere Maßnahmen den Konsum einschränken und wie viele ausländische Touristen ihre Winterferien in der Schweiz verbringen. Zudem kämpfen viele Industriebetriebe derzeit mit Lieferengpässen.
Wir sehen, dass ein grosser Anteil an Unternehmen darüber klagt, dass es sehr schwer ist, an Vorprodukte zu kommen. Und man klagt auch über gestiegene Preise. Und das sieht man in den Zahlen zum dritten Quartal auch gesamtwirtschaftlich.
Investitionen in Ausrüstungen, also Maschinen zum Beispiel, gingen im dritten Quartal zurück, während im Vorquartal die Zeichen eigentlich auf Erholung standen.
Lucia Theiler. Die Schweiz braucht so etwas wie eine Frischzellenkur. Das fordern die Wirtschaftsverbände Economy Suisse, Arbeitgeber und auch Gewerbeverband. Sie haben darum eine gemeinsame wirtschaftspolitische Agenda verabschiedet, als Zeichen gegen innen und gegen außen, Balz Oertli.
Es passiert selten, dass die Präsidenten der drei grössten wirtschaftspolitischen Dachverbände der Schweiz gemeinsam zu einer Pressekonferenz rufen. Doch in der aktuellen Situation sei das wichtig, erklärt Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, um auch in Zukunft den Wohlstand in der Schweiz zu erhalten.
Ich denke, es geht jetzt darum, dass sich die Leute wieder zurückbesinnen, wo dieser Wohlstand herkommt und dass wir an dem arbeiten müssen, damit wir auch in Zukunft diesen Wohlstand noch haben.
Der Arbeitgeberverband hat daher zusammen mit Economy Suisse und dem Schweizerischen Gewerbeverband eine gemeinsame wirtschaftspolitische Agenda ausgearbeitet. Der Grund, obwohl die Schweizer Wirtschaft sich gerade am Erholen sei von der Corona-Krise, brauche es dringend politische Energie, den Reformstau zu überwinden, erklärt Vogt weiter an der Pressekonferenz heute Morgen.
Die Schweiz braucht eine Vitalisierungskur. Nur so ist sie für die rasanten Veränderungen in einer globalen und zunehmend hochtechnisierten Welt gerüstet.
Die Dachverbände präsentieren eine politische Agenda, die ziemlich alle wirtschaftspolitischen Themen abhandelt. Keine Überraschungen, oftmals sind die Punkte bereits bekannt. Neu ist, dass alle drei Wirtschaftsverbände ihre Unterschrift unter eine gemeinsame Agenda setzen. Auch wenn die Schwerpunkte jeweils anders liegen. Christoph Mäder von Economy Suisse erklärte, aktuell führe kein Weg um die Nachhaltigkeit herum und das sei auch gut so. Aber Nachhaltigkeit müsse ganzheitlich verstanden werden.
Eine Politik, die einseitig auf ökologische Nachhaltigkeit fokussiert und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen vernachlässigt, ist nicht nachhaltig.
Dagegen setzt Fabio Regazzi, Präsident des Gewerbeverbandes, auf den Abbau von Regulierungskosten.
Wir alle leiden unter unnötigen Regulierungskosten. Je höher die Regulierungskosten sind, desto geringer ist die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Und schließlich sieht Valentin Vogt vom Arbeitgeberverband den Schwerpunkt bei der Reform der Altersvorsorge. Sowohl die erste wie auch die zweite Säule müssten dringend reformiert werden, und zwar ohne einen weiteren Ausbau der Sozialwerke. Eine zentrale Forderung ist zudem weniger statt mehr. Weniger Regulierung, weniger Steuern, weniger Sozialstaat. Eine Politik über Anreize, nicht über Gebote. Es gehe auch darum, zu einer liberalen Wirtschaftspolitik zurückzukommen, erklärt Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt.
Ja, der Erfolg der Schweiz beruht auf einer liberalen und offenen Wirtschaftsordnung. Und wir sind in den letzten Jahren, haben wir das Gegenteil gemacht. Wir haben immer wieder scheibchenweise diese Rahmenbedingungen verschlechtert und dem müssen wir Einhalt gebieten.
So sei das Signal sowohl gegen innen und außen. Lange Zeit habe die Zusammenarbeit zwischen den drei Dachverbänden nicht optimal funktioniert. Daher sei die Agenda auch ein Zeichen, so folgt weiter.
Wir machen jetzt einen Schulterschluss in der Wirtschaft und wir würden uns auch wünschen, dass dasselbe in der Politik passiert, dass die bürgerlichen Parteien sich auf die Grundwerte besinnen.
Nachdem die Corona-Pandemie den Einfluss des Staates nicht zu Unrecht gestärkt habe, brauche es jetzt wieder eine Kurskorrektur.
Mehr zum Thema gleich im Tagesgespräch. Sonderangebote, Rabatte, kaufen, kaufen, kaufen. Schon seit Tagen machen die Geschäfte Werbung für den heutigen Black Friday. Der Konsum wird angekurbelt. Dabei stellt sich die Frage, ob man wirklich immer alles neu kaufen muss oder ob man das eine oder andere nicht auch reparieren könnte. Zum Beispiel elektronische Geräte. In der EU und auch in der Schweiz werden derzeit die Bestimmungen verschärft, damit Geräte vermehrt repariert werden, um Elektroschrott zu reduzieren. Manuel Rentsch.
Am weitesten geht Frankreich. Kein anderes Land in Europa hat so detaillierte Regelungen. Frankreich hat in diesem Jahr den Reparaturindex eingeführt. Dieser Index bewertet Geräte wie Waschmaschinen, Rasenmäher, Smartphone, Computer und Fernseher nach der Reparierbarkeit. Jedes einzelne Gerät muss mit einer Etikette versehen werden. Dabei gibt es Noten von 1 bis 10. Die Noten zeigen, ob man die Geräte auseinandernehmen kann, die Verfügbarkeit und Preise von Ersatzteilen und die Qualität der Reparaturanweisungen. Aufgrund der Noten können sich Konsumentinnen und Konsumenten besser informieren und entsprechend eher Geräte kaufen, die man reparieren kann. Die Vorschriften in Frankreich können zwar helfen, den Abfallberg zu reduzieren, gleichzeitig gibt es aber auch Kritik. Die Firmen beurteilen ihre Geräte selber. Es gibt keine unabhängige Instanz, welche die Selbstdeklaration überprüfen und sanktionieren könnte. Die EU wiederum hat vor ein paar Monaten auch Regelungen eingeführt für alle 27 Mitgliedstaaten. Die EU verzichtet zwar auf Etiketten und Noten wie in Frankreich, hat aber Vorschriften für große Haushaltsgeräte eingeführt, für Waschmaschinen, Kühlschränke und Geschirrspüler. Die Vorschriften verpflichten die Hersteller, Ersatzteile zur Verfügung zu stellen, bis mindestens 10 Jahre nach dem Verkauf. Die Ersatzteile müssen verfügbar sein mit Anleitung und Reparaturwerkzeugen. Firmen wie Miele, Siemens, VZUG und andere müssen sich daran halten. Was in der Schweiz kaum bekannt ist, auch hierzulande wurden die Vorschriften der EU übernommen. Das heißt, in der Schweiz müssen die Verkäufer von großen Haushaltsgeräten die Bestimmungen der EU einhalten und dafür sorgen, dass die Geräte auch wirklich repariert werden können. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten wiederum gibt es ein großes Bedürfnis, dass man Geräte reparieren kann, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Es gibt aber Hürden. Mehr als 70% der Befragten in der Schweiz sagen, dass die hohen Kosten von Reparaturen und mangelnde Ersatzteile ein Problem seien. Tatsächlich sind Reparaturen in der westlichen Gesellschaft oft teurer als die billigen Importe von neuen Geräten aus Asien. Unter dem Strich ist klar, viele Menschen wünschen sich mehr Reparaturen. Die Richtlinien werden verschärft. Aber es ist ein weiter Weg, bis der Berg von Elektroschrott auch wirklich kleiner wird.
Eins vor eins und gleich im ersten und vierten Wirtschaftsgipfel heute im Tagesgespräch. Die Präsidenten der drei großen Schweizer Wirtschaftsverbände üben den Schulterschluss und präsentieren eine gemeinsame wirtschaftspolitische Agenda. Der Tenor, die Schweiz brauche eine Vitalisierungskur. Die Details dazu nach den Schlagzeilen dieses Mittags zum letzten Mal mit Ursula Vogler.
Mehrere europäische Staaten beschränken den Flugverkehr mit Südafrika wegen einer neuen Coronavirus-Variante. Sie löst international Besorgnis aus, noch ist nicht klar, wie gefährlich die Variante wirklich ist. Die Corona-Lage in Deutschland sei so ernst wie nie, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Kontakte zwischen den Personen sollen dringend deutlich reduziert werden. 4.000 Patientinnen und Patienten lägen in Covid-Intensivbetten. Der Schweizer Stellenmarkt hat sich im dritten Quartal weiter von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Die Beschäftigung belief sich auf gut 4 Millionen Vollzeitstellen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.